Weil, wie ich hier eingeladen wurde, hat sich herausgestellt, dass ich auch sonst in Kooperation oder das Grow Together, der Verein, und über den werde ich ein bisschen was noch, schon noch erzählen, mit dem Vorarlberger Kinderdorf in Kooperation gehen wird. Das heißt, es wird vieles auch hier geben. Das ist eine ganz große Freude für mich. Und was ich noch dazu sagen muss, es ist immer spannend, wie wäre ich vorgestellt, weil eigentlich, und ich glaube, das trifft alle von uns, es wird immer so, die beruflichen Dinge werden vorgestellt und das, was man so privat nennt, also so diese Unterschiedlichkeit, die wird natürlich nicht erwähnt, aber ich muss schon sagen, es geht um Kinder und ich habe 4 erwachsene Kinder und vor 2 Wochen ist mein 4. Enkelkind auf die Welt gekommen. Und wenn man mich so fragt, was ist mir nahe, where does the light come in, dann ist es das. Ja, also das ist für mich ist das schon, und der Titel ist, der Titel That is where the light comes in, ist, kommt aus unterschiedlichen Gründen, komme ich zu diesem Titel, aber eigentlich vor allem von der Idee her, wo kommt denn das Licht in unser Leben herein? Ja? Und das ist, finde ich, immer wieder eine ganz spannende Frage am Anfang, was beleuchtet unser Leben? Oder wie schaut das Licht aus, das unser Leben beleuchtet? Ist es so ein ganz ein gedimmtes Licht oder gibt es, so wie hier, ein ganz ein helles, wo man alles sehr klar und sehr straight sieht, oder gibt es so ein bisschen einen Weichzeichner? Und eigentlich, wie ich die Folien zusammengestellt habe, macht ja, das ist eigentlich sehr spannend, wenn es um Bindung und Beziehung geht, das sind ja genau diese Kreuzungspunkte oder die Punkte, wo Berührung stattfindet. Ja? Wo berühre ich wen, wo bin ich in Beziehung? Und da ist so eigentlich genau da, wo wir einander berühren, wo Beziehung hereinkommt, dort kommt das Licht herein. Für mich ist das große Thema Schutzfaktor, und wenn Sie mich jetzt, also sozusagen der ganze Vortrag ist schon entstanden aus meinem ganz großen Lernfeld, dem zweiten großen Lernfeld, das ich habe. Das erste große Lernfeld sind zweifelsohne meine Kinder, und die Enkelkinder sind nicht mehr Lernfeld, die sind nur mehr Freude, das ist sehr schön. Aber das zweite große Lernfeld sind Menschen, brüchige Menschen, Menschen, die es im Leben unglaublich schwer gehabt haben. Und mich zieht es ganz stark zu diesen Menschen hin, eigentlich seit ich beruflich unterwegs bin. Und ich glaube, dass ich auch diesen Beruf deswegen gewählt habe, weil ich so eine ganz große Hochachtung vor den Menschen habe, die... Also wir haben alle, glaube ich, unsere Brüche in der Kindheit. Wir haben alle Sachen erlebt, die not so easy sind. Und wenn man zurückschaut, denkt man sich, na, das hätte schon noch besser sein können. Aber es gibt schon Menschen, die haben ein ganz ordentliches Backel zu tragen, ein richtig großes Backel zu tragen. Und wenn die dann sich trauen, Kinder zu bekommen und es wirklich besser machen wollen und dafür unglaublich viel einsetzen, dann denke ich mir, boah, Hut ab. Und von dort, von denen habe ich unglaublich viel gelernt, unglaublich viel, weil das ist wie so ein Brennglas oder so ein Vergrößerungsglas oder fast wie ein Mikroskop, wo man genau sieht, wo ist es gut und wo ist es aber dann auch nicht gut. Es sind die Ausschläge, sind ja viel größer, ja, es ist auch manchmal gar nicht so leicht. Aber wenn es gut geht, dann merkt man, wo wirklich der Schutzfaktor ist. Und das habe ich wirklich zunehmend gelernt. Also ein Wissen, das ich im Kopf hatte, weil ich es gelernt habe. Wir wissen alle, Beziehung, Bindung, ich gehe davon aus, Sie alle haben schon von Bindung gehört. Das ist sozusagen das Band, das entsteht im ersten Lebensjahr. Und so, wie man wie wir erlebt haben, dass mit uns als Kind umgegangen wurde, als Baby umgegangen wird, so sehen wir die Welt, so erwarten wir, dass mit uns umgegangen wird. Und dann habe ich aber großteils jetzt zu tun mit Menschen, die erlebt haben, dass es eigentlich entweder niemanden erlebt haben oder ganz, ganz, ganz destruktive Beziehungen von Anfang an erlebt haben. Und wie kann das sein, dass es trotzdem ein Schutzfaktor wird? Ja? Und das ist so der Bogen, von dem ich komme oder von dem ich erzähle, aber immer wieder mit dem Hintergrund auch, hey, das gilt für uns alle. Das ist nicht nur ein Minderheitenprogramm mit Hochrisikofamilien. Ja, das, was wir aufgebaut haben, Grow Together, ist tatsächlich, Gott sei Dank, ein Minderheitenprogramm für Menschen, die es ganz, ganz, ganz schwer haben. Aber was wir von ihnen gelernt haben, das gilt wirklich, wirklich für uns alle. Und von Anfang an bleibe ich in dieser ganz großen Dankbarkeit für die Menschen, die, ja, von denen ich so viel lernen durfte. Zur Orientierung oder so, worum, wie habe ich den heutigen Vortrag mir überlegt? Erst so eine Einleitung mit einer Vorstellung auch von mir, wo komme ich her? Habe ich schon angefangen, ja. Dann Anthem. Anthem ist das Lied von Leonard Cohen, der ist eigentlich sozusagen der Titelgeber zu dem That is how the light comes in. Kommt. Anthem heißt Hymne. Also ich bin ein Leonard Cohen-Fan, aber ich finde einfach den Text dieser Hymne so großartig, die auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel zusammenfasst. Ich werde es dann kurz auch noch einmal erklären, warum es mich so berührt. Und ich finde es auch sehr schön, dass das eine Hymne ist. Eine Hymne, die aus meiner Sicht ist das die Hymne auf die Kinder und auf die Kleinen. Und das ist das, was ich versuche, hier auch zu singen oder nicht zu singen, also besser nicht zu singen, sondern ihnen zu erzählen. Aber so eine Hymne auf diese frühe Zeit und was wir alles tun können, aber auch eine Hymne darauf, was wir als Gesellschaft für Menschen, die sich zur Verfügung stellen, Kinder in dieser frühen Zeit zu begleiten, das heißt die Mütter und die Väter, eine Hymne auf die Menschen, die sie da unterstützen und auf uns alle, die wir offensichtlich an dieser frühen Zeit und an diesen Kindern großes Interesse haben, sonst wären sie, nehme ich an, alle nicht da. Ja, da geht es wirklich. Und danke auch dafür, danke für das, was hier, also wertvolle Kinder, ja, es ist eine Hymne auf die wertvollen Kinder und auf die Menschen, die es möglich machen, dass diese wertvollen Kinder auch gut groß werden können. Dann ist schon die Frage, was ist, wenn es nicht so gut läuft? Was ist, wenn zu wenig Menschen da sind, wenn es einfach brüchig ist? Da gibt es das große Schlagwort ACE, Adverse Childhood Experience. Ja, weil wir haben ja alles jetzt schon gut mit Labeln versehen. Ich finde das ein relativ gutes, sehr eindrückliches Label, was passiert, wenn wir nicht da sind für die Kinder, wenn die Kinder wirklich schwierige Erfahrungen machen. Da werde ich ein kurzes Eck drauf machen. Und dann möchte ich Ihnen erzählen von Grow Together, von Menschen, also einfach von der Idee, wieso ist das entstanden, immer auch mit dem Hintergrund, was bedeutet das für mich, was bedeutet das vielleicht für Sie. Und eigentlich ist Zusammenwachsen die Grundidee. Zusammenwachsen im Sinne von, dass Eltern mit Kindern zusammenwachsen. Wir alle wachsen mit unseren Kindern zusammen, wenn sie auf die Welt kommen. Ja. Aber auch ein Zusammenwachsen im Sinne von zusammen groß werden. Von wem lernen wir mehr? Kürzlich hat mich jemand gefragt, eine Beratung zu Grow Together, da hat ein Berater mich hat gesagt, sagen Sie, Sie sind Vorstand von Grow Together, Sie sind inhaltliche Leitung und Sie sind Ärztin. Von wem lassen Sie sich eigentlich was sagen? Ich kurz geschluckt und mache interessante Fragen, macht ja, von meinen Kindern lasse ich mir was sagen. Das sind die, die wirklich, also ich hoffe auch von anderen Leuten, aber im Zweifelsfall, das sind auch die, die am ehrlichsten mit mir sind, ja, oder am schnellsten was sagen. Also so, wir wachsen an den Beziehungen, wir wachsen mit den Kindern, wir werden mit ihnen groß und dann ist schon auch noch für mich das Zusammenwachsen, die Idee von, wie können sich Spaltungen und ich meine, wenn wir heute, es ist irgendwie ein bisschen ein trauriger Tag heute, den Vortrag, ich möchte da jetzt gar nicht viel drauf eingehen, ja, sonst fangen wir alle, oder ich zumindest, an zu weinen. Aber dort, wo Spaltung passiert, ja, wie können wir als Gesellschaft zusammenwachsen? Wie können wir dieser Angst begegnen? Wie können wir dem begegnen, was wir ja politisch überall sehen? Und ich behaupte, jetzt einmal ein Weg dazu ist wirklich über die Kinder und über ein Zusammenwachsen, wenn die Kinder wirklich satt sind und nicht, also satt im emotionalen Sinn satt, ja, also abgesehen davon, dass es natürlich auch gut ist, also wichtig ist, dass sie nicht hungern oder so, aber auch im emotionalen Sinn satt, dass da nicht so eine Bedürftigkeit und eine Angst entsteht. Und ich glaube, dass ganz viele von den Ängsten entstehen aus einer tiefen Ungesättigkeit. Und ich glaube, das Zusammenwachsen von Gesellschaften auch über die Begegnung mit unseren Kindern und von Kindern passiert. Und deswegen ist auch sozusagen dieser Name Grow Together. Und im Zusammenhang damit möchte ich, das nennt sich so schön technisch Fallvignetten, einfach über Menschen erzählen, die wir dort begleiten. Und dann noch einmal so diese Kurve zurück zu uns, was kann das für mich bedeuten, wenn ich nicht mit solchen Menschen arbeite, sondern einfach für mein Leben, was lerne ich denn daraus? Und dann hoffentlich eine Diskussion. Also das ist so der Bogen, der sich jetzt erwartet. Und ich bin nicht sehr leicht aus dem Konzept zu bringen, also wenn es zwischendurch Fragen gibt, gerne auch Fragen. Ja, also es ist jetzt so ein bisschen ein Setting, wo man nicht so leicht zwischendurch unterbricht, aber grundsätzlich besteht absolut die Einladung auch zu fragen, zu sagen, hallo, ja, wie ist denn das gemeint? Okay, ich fange, wie ich es gesagt habe, mit Leonard Cohen an. Und ich möchte einfach bei diesem, von diesem, das sind Teile von dem Lied, ja, und die Zeile 3 und 4, every heart to love will come, but like a refugee. Ich finde das so ein unglaublich schönes, also schönes Bild. Worum geht es bei Bindung? Worum geht es bei Beziehung? Wir öffnen unser Herz, aber nicht so, sondern also da geht es um ganz feine Begegnungen. Und Begegnungen, die oft auch aus der Angst heraus entstehen. Also like a refugee für mich ist dieses Bild, es kommen oft die Kinder, also die Kinder können mit ganz großen offenen Armen auf uns zukommen, aber wenn wir zu direkt auf sie zukommen, sind sie weg. Ja. Also da geht es schon auch um dieses Feine und auch um die Haltung, dass sich jemand aufnimmt. Wenn ich unterrichte relativ viel im Eltern-Kind-Kontext, sowohl also alle möglichen Ärztinnen und Therapeutinnen, Psychologinnen. Und ich sage, mir ist das so wichtig, dass wir lernen, die Haltung, wir sind Gast bei Menschen. Wenn wir Menschen begleiten, egal in welcher Rolle, ob jetzt als Ärztin oder als Therapeutin oder wie auch immer, die Menschen öffnen sich uns gegenüber, erzählen uns Dinge und wir sind Gast in ihrem Leben. Ja, und das ist quasi sozusagen das Gegenbild zu diesem Every heart to love will come, but like a Refugee. Und dann da unten, ring the bell that still can ring, bells that still can ring, forget your perfect offering. Es geht nie um Perfektion. Ja, Perfektion ist nicht das Thema. Wir machen alle Fehler und es ist wichtig, dass wir Fehler machen dürfen, dass unsere Kinder Fehler machen dürfen, dass wir uns ausprobieren dürfen. Aber es ist auch wichtig zu sehen, sozusagen dann den nächsten Schritt weiterzugehen. Und dann ist genau diese Zeile, there's a crack in everything. Es ist überall ein Bruch drinnen. Ja? Und wir alle haben Brüche in unserem Leben. Und that is where the light comes in. Diese straighten, geradlinigen Wege, die sind nicht die sich öffnen für die Welt. Ja? Sondern wo kommt denn auch, wo haben wir denn selber gelernt? Und man kann sich jetzt selber gut überlegen, wo komme ich denn her? Warum mache ich eigentlich das, was ich tue? Und auch das ist etwas, was ich oft in meinen Seminaren Menschen frage, überleg mal, warum machst du, warum bist du genau da, warum arbeitest du? Ich meine, wenn ich mich frage, warum zieht es mich so zu den brüchigen Menschen und warum liebe ich so die ganz Kleinen? Also mir geht mein Herz auf, wenn ich, also ich bin Kinderärztin geworden, klar, jedes Mal, wenn ein Kind, diese Kleinen, das ist so schön. Und dann ist schon die Frage, warum zieht es mich dorthin? Und natürlich hat das mit meiner eigenen Geschichte zu tun und auch diese Geschichte ist nicht ohne Brüche. Und gerade aus dieser Brüchigkeit ist, glaube ich, das gewachsen, was ich kann. Ja, also hinzuschauen. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir hinschauen, sehen, dass aus unseren Brüchigkeiten die schönsten Pflanzen wachsen. Wenn es jemanden gibt, und das ist halt jetzt so die zweite Seite, wenn es jemanden gibt, der das sieht und der das begleitet, ja. Das Licht, das durch diese Spalten oder durch diese Brüche hereinkommt, das kommt nicht aus sich selbst. Ich weiß nicht, wer aller von Ihnen hier im Kinderdorf arbeitet oder mit Kindern, die misshandelt. Also da braucht schon sehr, sehr, sehr viel Unterstützung, dass dann das Licht wieder scheinen kann. Ja. Ähm, Unterstützungskrise. Das ist genau sozusagen das, was ich mit diesem Buch sagen wollte. Krise, also es ist so ein Standard, das chinesische Schriftzeichen für Krise. Haben Sie wahrscheinlich oft schon gehört. Das setzt sich zusammen, ich kann nicht Chinesisch, aber wurde mir gesagt, das linke Zeichen steht für Gefahr oder Bruch und das rechte für Chance, Gelegenheit. Das heißt, Krise, da passiert irgendwas ganz akut, aber es ist die Gelegenheit, die man auch beim Schopf packen kann. Kürzlich habe ich einen Vorelementarpädagogen einen Seminar gehalten und hat einem gesagt, das ist so wie mit diesen chinesischen, ganz, ganz besonderen chinesischen Vasen. Wenn sie zerbrechen, werden sie nochmal zusammengefügt und diese Fugspalten werden mit Gold ausgemalt oder ausgelegt. Und das macht sie erst so besonders kostbar. Und so ein Stück weit ist auch mein Bild dazu. Und die Krise, wie gesagt, beim Schopf packen. Es gibt dieses schöne Wort Kairos. Kairos ist ein Zeitbegriff, kommt aus dem Griechischen. Es gibt den Chronos, die kontinuierliche Zeit, und dann gibt es die Kairos als Zeitqualität. Also quasi der Moment, in dem Dinge möglich werden. Also wenn man sich zurückdenkt in seinem eigenen Leben oder auch an der da, jetzt. Also dieser Moment, wo man sagt, genau jetzt, und ich finde auch in der eigenen Geschichte kann man oft zurückdenken, wann war eigentlich mein Kairos-Moment? Ja? Das ist eine Darstellung vom Kairos, der wird immer eben mit so einem Schopf dargestellt, vorne die Haare, weil man muss den Moment beim Schopf packen und hinten hat er keine Haare mehr, weil wenn das vorbei ist, dann ist es vorbei, dann hat man den Moment auch versäumt, wird wiederkommen, aber der Moment ist vorbei. Und ich möchte Ihnen gern zwei von meinen Kairos-Geschichten erzählen, weil sie für mich so die Haltung, die mir in der Arbeit mit Kindern so wichtig ist, also ein bisschen erklären, wo kommt diese Haltung her. Und das eine ist eine Geschichte, die eigentlich unglaublich traurig ist, aber für die ich mein Leben lang dankbar sein werde. Da war ich sehr immer noch Studierende und habe formuliert an einer Klinik, und ich habe mich damals schon sehr für Psychosomatik interessiert und war halt so jung und ehrgeizig und bin aber dann schon auch auf den Stationen immer herumgegangen und habe angeboten, mit den Menschen zu sprechen. Das hat mich immer interessiert und das haben die Patienten auch gewusst. Und es war eine, also wenn ich jetzt sage, ältere Dame, ist die war wahrscheinlich jetzt sozusagen im Rückblick jünger als ich jetzt. Ja. Die hat mich damals angeschaut und gesagt, Frau Doktor, wir sind auch als Formulanten, wenn wir auch als Frau Doktor angehen, Frau Doktor, ich würde gerne mit Ihnen reden. Und dann war gleichzeitig irgendein Ärztetreffen, kein wahnsinniges, wichtiges, aber ich habe halt gefunden, ich muss dorthin gehen und ich bin so wichtig. Und ich habe gesagt, nein, geht jetzt nicht morgen. Und sie hat gesagt, es wäre mir aber schon wichtig. Sie hat gesagt, nein, ich verspreche Ihnen ganz sicher, morgen bin ich da. Sie hatte am Nachmittag einen Mini-Eingriff. Das wusste ich, wusste sie auch. Am nächsten Tag, ich kann jetzt die Geschichte lang ausbreiten, also de facto ist sie in der Nacht gestorben. Over. Und ich bin in der Früh gekommen und habe das sehr dramatisch erfahren, weil ich bin dann auch auf die Prosektur mitgenommen worden und plötzlich liegt die dort tot. Ja. Und das hat sich so, dieses Bild hat sich so eingegraben. Ja, dieses Bild, ich mache da zu spät. Ich weiß nicht, was sie mir sagen wollte, ich weiß nicht, ob sie was geahnt hat, ich habe keine Ahnung. Aber es war zu spät und das war für mich so der Punkt, wo ich gemacht habe, ich möchte nie wieder zu spät sein. Ich möchte, und darum ist mir, glaube ich, auch dieser Kairo, darum betone ich das so, ja, diesen Moment zu nehmen, diesen Beziehungsmoment. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ich meine, der Titel ist Bindung und Beziehung, ja, was hat das jetzt mit Kairos zu tun? Das sind doch immer Beziehungsmomente, um die es geht, ja. Also wenn man das jetzt muss den jetzt, glaube ich, reinbringen, den Martin Buber, den möglicherweise einige von Ihnen kennen, Schriftsteller, Religionsphilosoph, Ich und Du hat er geschrieben, wunderbare Bücher. Und der beschreibt den Du-Moment als den Begegnungsmoment schlechthin. Also der unterscheidet zwischen einem Es-Moment, wo man halt so irgendwie nebeneinander ist, oder den Du-Moment, wo man sich so richtig begegnet. Also wo man so wahrnimmt, ah, jetzt. Und das gibt es nicht nur mit Menschen, sondern das gibt es genauso in einer Arbeit, dass man so plötzlich so einen Du-Moment hat, wo es aufgeht. Und er geht dann halt auch eben auch in die Transzendenz, wo er sagt, es gibt auch diesen Du-Moment mit der Transzendenz. Aber das meine ich sozusagen, diese Kairos-Momente, das sind immer diese Du-Momente. Also, und ich, diese Frau hat damals einen Du-Moment eingefordert, eigentlich. Und ich habe mich dem nicht gestellt, aber ich hätte es können. Und das ist für mich, das bleibt. Und ich glaube, dass das dieses, ich will nie wieder zu spät sein, ist auch ein Teil der Geschichte, warum ich mit so kleinen arbeite. Ja, weil das ist einfach, da ist noch ganz viel offen und ganz viel möglich. Und die zweite Geschichte, die auch ganz früh, also ganz früh, so früh ist das nicht, aber ich war auch noch als Studentin, damals habe ich in Indien formuliert oder gearbeitet. Und das war so eine ganz einfache Geburtenstation, wobei Stationen stellen wir uns völlig anders aus. Das war ein lehmgestampfter Boden und manchmal gab es Strom und manchmal auch nicht Strom. Und die Frauen sind halt hingekommen zu entbinden, in der Rikscha hingeführt und dann in der Rikscha. Also sehr, 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 sehr basal. Und ich habe damals eine Frau durch die Geburt begleiten dürfen. Das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk für eine damals noch sehr junge Frau. Das war am Anfang von meinem Studium oder Mitte. Ich habe das noch nie erlebt gehabt. Und also so unerfahren, wie ich war, eine Geburt zu begleiten, ist ganz, also hat mich sehr, sehr mitgenommen und teilweise habe ich mich dann zurückgezogen. Und dann gab es einen Moment, wo sie so sich angeklammert hat an mich. Und dann ist mir auch so, dass, wie gesagt, ist mir so das Herz aufgegangen und gesagt, ich mag sie so. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss meine Patienten immer mögen, dann kann ich meine Arbeit tun. Wenn ich sie nicht mag, dann ist die ganze Arbeit sinnlos. Und das bleibt für mich auch, und das sage ich auch immer wieder, die Menschen, mit denen ich arbeite, die Kinder, das ist ja eh super leicht. Ja. Die Kleinen, die kann man ja super leicht mögen. Die größer sind, gehen sie einem schon manchmal am Nerv, aber mögen ist auch meistens leichter. Aber und das Wichtige ist, auch die Eltern, auch diese ganz schwierigen, schwierigen Menschen, die einem am Weg begegnen, auch die zu mögen, weil wenn wir sie nicht mögen, werden wir ihnen nicht gerecht. Und gerecht werden heißt nichts mit Gerechtigkeit zu tun, dass ich allen das Gleiche gebe, sondern dass ich wirklich schaue, was brauchst du jetzt und hier. Und das ist sozusagen der Hintergrund des Mögens. Und ich kann dann Menschen mögen, auch wenn sie noch so mühsam sind. Und es gibt teilweise wirklich, also ich arbeite ja schon auch teilweise mit gewalttätigen Vätern, die in sich auch dieses verlorene Kind haben oder auch, immer Armut riecht man mit teilweise verwahrlosten Menschen und so. Ich kann sie dann mögen, wenn ich eine Ahnung ihrer Geschichte habe. Und ich habe mittlerweile so viele Geschichten von Menschen gehört, dass mir das Mögen nicht mehr so schwer fällt. Ja. Mir fällt das Mögen in eine andere Richtung manchmal schwer, aber mit diesen brüchigen Menschen ist das Mögen, das habe ich tatsächlich lernen dürfen in meinem Leben. Ein großes Geschenk. Aber ich glaube, es ist Basis jedes Berufs, der unterstützt, hilft, begleitet. Dass man den Menschen, den man begleitet, auf einer Ebene, der kann einem am Nerv gehen, der kann einen ärgern und so weiter, aber drunter muss so eine Grundsympathie und ein Ja, ein Grundja zum Menschen sein, zu diesem Menschen. Ich glaube, das ist ja nicht nur mein Ding, aber das halte ich für das Heilsamste, dieses Grundja zu erleben. Und das ist eigentlich das Thema der Bindung und Beziehung, dass ein Mensch, der auf die Welt kommt, erlebt, ich bin grundsätzlich bejaht. Es gibt grundsätzlich eine Freude über mich, ich bin willkommen auf der Welt. Und dann gibt es alles das, was das noch zerstört. Aber da, also klar, vieles, was man botschert macht oder schlecht macht oder so. Aber drunter liegt dieses Grundjahr. Und das ist sozusagen die Grundbasis, auf der wir arbeiten. Und wenn dieses Grundjahr nicht erlebt wird am Anfang, dann ist es tatsächlich, dann hat man es tatsächlich viel, viel, viel schwerer im Leben. Ja? Ich glaube, das ist für mich die kürzeste Zusammenfassung der Bindungstheorie. Ja? So. Wenn ich jetzt den Bogen mache zu Grow Together, zu den Menschen, mit denen ich sehr viel zu tun habe, mit denen ich viel zu tun habe, von denen ich eben sage, dass ich lerne, wer ist denn die Zielgruppe, dann sind das durchwegs Menschen, die Fremdunterbringungen in der eigenen Kindheit erlebt haben. Das heißt, die sind ganz, ganz, ganz früh traumatisiert, weil Fremdunterbringung, wissen wir alle, passiert nicht, wenn es ein bisschen was schwierig ist, sondern wenn wirklich dramatische Dinge passieren. Ja. Und wenn man das selber nicht erlebt hat, dann passiert einem das natürlich auch ganz häufig, dass man für die Kinder nicht ausreichend da sein kann. Das heißt, oft sind auch ihre eigenen Kinder schon fremd untergebracht. Und ich kenne so viele Menschen, die Kinder haben, und ich habe noch nie jemanden erlebt, der für sein Kind etwas Schlechtes wollte. Ich habe viele erlebt, die das nicht ganz auf die Reihe gekriegt haben, aber noch niemanden, der das willentlich wollte. Und wenn das Kind von den Eltern getrennt wird, ist das für die Eltern, auch wenn das manchmal absolut zu unterstützen und sinnvoll ist. Es gibt die Situationen, da ist das, macht das einfach Sinn, weil die Not der Eltern so groß ist, dass sie es nicht hinkriegen. Aber das ist noch einmal eine furchtbar dramatische Situation, wenn einem das Kind weggenommen wird. Und so wird es in den meisten Fällen erlebt, ja. Und was ist denn so die Folge von früher Traumatisierung? Ist ganz oft Sucht, Suchtthematik und auch das soziale Umfeld. Das ist jetzt auch so ein, eigentlich finde ich, nicht sehr schönes Wort. Wir alle leben, haben so unsere Bubbles. Und auch da gibt es einfach sehr brüchige Menschen, umgeben sich auch mit brüchigen Menschen. Und also ich kenne eine Story, also das hat mich auch sehr berührt, eine unserer Klientinnen, eine junge, Vater des Kindes war im Gefängnis und dann hat sie von ihm nichts mehr zu tun haben wollen und so weiter, und dann hat sie noch einmal wieder einen Partner, und der kam gerade, der wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen, und die Betreuerin hat gesagt, heißt, bitte kannst du dir nicht einmal einen Partner suchen, der noch nicht im Gefängnis war, worauf sie diese junge Frau, die Betreuerin, ganz, es war kein Scherz, ernsthaft anschauen und sagt, gibt es Männer, die noch nicht im Gefängnis waren? Also das ist quasi das ist tatsächlich die Wahrnehmung und die Realität, in der sie leben. Ja, also das, und die soziales Umfeld, klingt irgendwie so, das ist unfassbare Einsamkeit. Unglaublich, wie allein man sein kann. Wir haben sehr viele unserer Klientinnen, der Frauen, die wir begleiten, die als erste nach der Geburt ihre Betreuerin anrufen, weil das ihre wichtigste Bezugsperson ist. Weil sonst niemand da ist. Es freut sich niemand mit ihnen über das Kind. Und wie lang kann ich mich über ein Kind freuen, wenn niemand da ist und ich sage, schau mal. Und wenn dann zwei, das ist so schwierig, dann wirklich so diese Beziehung aufrechtzuerhalten, weil natürlich wissen wir eh alle, wenn wir kleine Kinder haben, das ist uranstrengend. Ja? Aber es wird aufgewogen durch die Freude, die auch da ist. Aber wenn man mit dieser Freude so allein bleibt, dann wird es immer weniger. Ja. Was dazu gehört, sind natürlich psychische Erkrankungen. Letztlich ist das alles linear. Ja. Es folgt alles aus einer hohen Belastung in der Kindheit und natürlich auch die Armut. Ja, weil es ist schwierig, sich sein Leben zu erhalten, wenn man so schwer traumatisiert wurde. Und was ich auch gelernt habe, es ist ganz schwierig, das Geld zusammenzuhalten, selbst wenn man Geld zur Verfügung hätte oder bekommt. Und wir leben, Gott sei Dank, muss ich echt sagen, in einem Sozialstaat, wo niemand verhungern muss und wo man schon, wenn man Kinder hat, Geld bekommt. Normalerweise, manchmal ist es später, oder? Aber grundsätzlich könnte sich das schon ausgehen. Aber wenn man so ein ganz frühes Defizit hat, und da komme ich jetzt auch wieder zu diesem Zusammenwachsen der Gesellschaftsschichten, dieses ganz frühe Defizit macht auch, also Gier ist so ein schieres Wort, aber das macht etwas, ich muss noch mehr haben und noch mehr, weil es einfach das Falsche ist, was ich bekomme. Weil das, also so eine, ein Defizit an, und ich nenne es jetzt ein Defizit an früher Liebe oder ein Defizit an Liebe macht, ich muss noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das kann ich natürlich jetzt groß politisch anschauen, was denn das bedeuten könnte. Aber da möchte ich jetzt gar nicht, es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, was das bedeuten kann. Ja. Das ist jetzt nur für die, die das möglicherweise mehr interessieren könnte, das jetzt kurz zusammengefasst. Es gibt sehr, sehr tolle Studien über diese Adverse Childhood Experiences. Was bedeutet es, wenn man als Kind negative Kindheitserfahrungen gemacht hat? Und hat das ein Licht auch, das Ding? Wahrscheinlich. Oder auch nicht, wurscht. Wenn Sie da links schauen, das sind sozusagen die Adverse Childhood Experiences, die man haben kann. Wenn Sie das mehr interessiert, Sie können, das ist super leicht zu googeln, einfach Adverse Childhood Experience zu googeln. Es gibt unendlich viele Studien dazu und richtig gut aufgearbeitet auch. Aber im Prinzip ist es so, wenn man das einmal erlebt hat, also einmal eine Adverse Childhood Experience macht noch nicht viel aus, aber ab 3 und mehr macht es wirklich langfristig fürs Leben wesentlich weniger Chancen. Was mir wichtig ist bei der Sache, das ist nicht immer so, sondern es ist ein Risiko. Das heißt, es gibt Kinder, die haben ganz viele negative Kindheitserfahrungen und leben trotzdem ein geglücktes Leben. Und dann kann man natürlich sich überlegen, warum, was ist eigentlich der Schutzfaktor? Und da gibt's auch dazu gibt es richtig viele Untersuchungen und Studien. Und der one and only Schutzfaktor, den alle benennen, die aus einer hochdramatische oder ganz viele Kindheitserfahrungen haben, es gab mindestens eine Person, mit der sie eine gute Beziehungserfahrung gemacht haben. Und das ist auch sozusagen wieder, um wieder auf das Thema hinzukommen, Bindung und Beziehung als Schutzfaktor. Was es bedeutet, und das, ich mag diese Studien deswegen auch so gern, weil es natürlich die Argumentation auch leichter macht. Ja? Was heißt denn das, wenn Kinder ungeschützt negative Kindheitserfahrungen machen? Das heißt, dass sie wirklich grundsätzlich sich viel schlechter entwickeln. Und wenn ich kenne jetzt nur die Datenlage in Wien, aber wenn ich den Wiener Entwicklungszentren mir anschaue, wo die kleinen Kinder mit Entwicklungsverzögerungen sind, kann ich 1:1 drauflegen die Risikofaktoren. Natürlich gibt es Krankheiten, die auch zu Entwicklungsverzögerungen führen. Das ist ein bisschen die Ausnahme. Aber grundsätzlich der Hauptteil dieser entwicklungsverzögerten Kinder hat einfach einen Großteil an Belastungsfaktoren. Und das ist ganz stark, das ist wirklich gut hinterlegt. Das kommt natürlich zu einer schwierigeren Entwicklung, sowohl emotional als auch kognitiv als auch körperlich. Also mehr Krankheiten, mehr Belastungsfaktoren und letztlich auch mehr chronische Krankheiten und früherer Tod. Alles sozusagen auf der Basis von negativen Kindheitserfahrungen. Bitte immer im Kopf auch umdrehen. Die Basis positiver Kindheitserfahrungen ist die umgekehrte Pyramide. Ja? Je mehr positive Kindheitserfahrungen, je mehr Beziehung, je mehr Licht, that is where the light comes in, sozusagen in der frühen Kindheit erlebt wird, desto mehr Schutzfaktoren habe ich. Auch keine 100%. Ja? Wissen wir auch, ja. Aber es ist Schutz im Gegensatz zu dem großen Risiko. Ja. Dieses Bild hier, das ist von Max Ernst, Anfang des letzten Jahrhunderts gemalt. Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor 3 Zeugen. Ich finde dieses Bild unglaublich eindrücklich. Ich weiß nicht, was der Max Ernst über Misshandlung wusste, was er da erfahren hat, aber es zeigt für mich ganz gut, was das Problem dabei ist, weil ich habe hier sozusagen wenn ich es jetzt nur von der Symbolik her nehme, habe ich eine Frau noch mit der gesamten Ikonografie der Madonna, also rot und blau und den Heiligenschein, ja, aber gleichzeitig nicht die Krippe, die nette Krippe, wo der Josef dabei ist und wo die Tiere dabei sind. Und die ist zwar vielleicht nicht so wahnsinnig hygienisch gewesen, aber sehr lauschig warm, wie auch immer das damals gewesen sein mag. Also das will ich jetzt, aber rein vom Bild her, man hat nicht, und die Hirten sind dabei und da kommt noch der und der und der, sondern ganz allein Und es gibt die drei Zeugen. Es gibt zwar Menschen, aber die schauen alle weg und sind hinter Mauern. Ja? Und was dazu kommt und was ich wirklich sehr berührend finde, das Jesuskind, das Kind verliert den Heiligenschein, den sehen Sie da unten im Eck. Ja? Und das ist das, was passiert, wenn Kinder dramatische Traumata erleben, wenn sie Gewalt erleben, wenn sie aber auch Vernachlässigung, Nichtbeziehung und so weiter erleben. Es geht ihre Chance, ihre Ressourcen gehen verloren. Und ich finde, das ist in diesem Bild ganz, ganz wunderbar dargestellt. Max Ernst wurde dafür übrigens exkommuniziert. Habe ich gehört, weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Urban Legend, aber irgendwer hat mir das gesagt, weil er das Jesuskind diesen verlorenen Heiligenschein hineingezeichnet hat. Und das, also wie auch immer. Ich finde es ein Bild, das total unter die Haut geht, auch wenn ich mir überlege, wo schaue ich überall weg? Und wer ist eigentlich da, wenn, ich sehe dann immer so Gemeindebau, ja, gibt wahrscheinlich auch irgendwo in ein einsames Tal eine Mutter, ja, meine Bilder sind halt wie in einer Gemeindebauten, ja. Niemand schaut hin, höchstens holt man die Polizei, wenn es zu laut wird, niemand unterstützt, ja. Und das sind so die Bilder und darum geht es, ja, weil wenn die Familien, also wenn die Eltern so traumatisiert sind, die haben selber keine Idee, wie eine positive Beziehung sein könnte. Gegenpart ist sozusagen, außer man hat es irgendwo gesehen, und das ist sozusagen der Schutzfaktor. Eine Person, wo man es erlebt hat, der Nachbarbub, die, keine Ahnung. Wenn das erlebt wurde, kann das da sein. Aber wenn man das nie erlebt hat, dann ist es unglaublich schwer, das weiterzugeben. Und das ist natürlich Hochrisiko, ja? So wie diese Situation hier. Ich habe gesagt, ich habe von Ihnen am meisten gelernt, deswegen komme ich auch immer wieder hin. Und vielleicht ist das deswegen auch ein bisschen ein schwerer Vortrag heute und nicht so das Licht der Kindheit, wie vielleicht der Titel. Aber das Wichtige ist für mich, dass ich, es ist der Kinderschutz immer Thema, aber das ist sowieso immer Thema, wenn ich Kinderärztin bin. Aber das andere Thema, und das versuche ich immer wieder zu sagen, Kinderschutz, also im Kinderschutz zu arbeiten, ist unglaublich schwierig, vor allem als Ärztin, weil man ist immer zu spät, ja, immer. Wenn ein Kind einmal verletzt ist, blaue Flecken hat, irgendwas, ist zu viel passiert. Und trotzdem berührbar zu bleiben, nicht zuzumachen, nicht die sozusagen zu sagen, okay, ich zeige hin, aber es berührt mich nicht mehr. Das ist, glaube ich, die Kunst und gleichzeitig das Um und Auf. Und ich nenne das professionelle Nähe. Ich halte das Thema professionelle Distanz oder den Titel halte ich für einen Kunstfehler in solchen Fällen. Aber zu viel, also eine Nähe ist unglaublich wichtig. Die brauchen die Kinder, die brauchen die Eltern, damit man hilfreich sein kann. Aber die Nähe darf nicht unhinterfragt sein. Es braucht eine Professionalität dahinter, weil sonst komme ich bei Nähe zu sehr einerseits ins Übersehen und andererseits auch in das, ich brauche was von dir. Und dann ist natürlich sozusagen die Missbrauchssituation auch nicht so weit weg. Ja. Also das Thema, ich finde es unglaublich wichtig, mit Eltern und Kindern in professioneller Nähe zu arbeiten, wenn man mit ihnen arbeitet. Ja. Und das ist sozusagen der Hintergrund von Grow Together. Ganz kurz, das Angebot wird es hoffentlich hier auch bald geben. Finde ich ganz toll. Das Um und Auf oder das Zentrum ist eine hochfrequente, bindungsorientierte Betreuung. Das heißt, es gibt einen Menschen, der für die Familie wirklich eine Bezugsperson ist, eine, die ganz, ganz nah dran ist und auch, wo es wirklich ein Mögen dahinter gibt. Wenn das möglich ist, geht eine Tür auf, wo Veränderung möglich wird. Und dann kommen können all die anderen Dinge quasi, dann funktioniert das andere auch. Wenn das nicht möglich ist, wenn diese Beziehung nicht möglich ist, dann brauchen wir die anderen Dinge, also dann brauchen wir die Therapie nicht, die Gruppenerfahrung, alles das geht nur, wenn eine Person angenommen wird, wenn diese Beziehung angenommen wird, dann kann Veränderung möglich sein. Und das ist letztlich auch der Wirkfaktor. Der Wirkfaktor ist die Beziehung. Und der Wirkfaktor ist quasi diese Bindungserfahrung mit den Betreuerinnen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Haltung, ob Sie diese Folie, ob die jetzt zu klein ist, could be, aber ich mag sie gern. Wir haben eine Begleitforschung immer von Anfang an bei Grow Together gehabt, weil wenn man so ein Pilotprojekt beginnt, muss man sehr genau, da ist mir auch wichtig zu zeigen, wirkt es oder wirkt es nicht. erste Begleitforschung ging es nur ums Geld, sparen wir Geld oder kosten wir Geld, wir sparen unendlich viel Geld. Wenn wir eine Aktie wären, würden wir groß verkauft werden, 1 zu 22. Ja. Ein investierter Euro in der frühen Kindheit, so bei so Hochrisikofamilien, bringt 22 Euro echt viel Geld. Also eigentlich, wenn man sparen will, nichts machen. Ja. Und das Zweite war, wirkt es überhaupt? Das war von der Uni, die Frau Spiel hat das untersucht, stimmt das, dass sich die Kinder gut entwickeln? Und die dritte war, wie und was wirkt. Und da hat das Forschungsteam sehr genau herausgesucht, dass das, was wirklich wirkt, die Haltung ist. Und diese Haltung haben sie versucht, in ganz vielen Interviews und so herauszukristallisieren. Und da geht es grundsätzlich einerseits diese Bindungs- und Beziehungsorientiertheit, aber eigentlich geht es um Humanismus, um einen Grundhumanismus, eine Wertschätzung den Menschen gegenüber und eine Ressourcenorientierung. Ja. Und ich finde, diese Haltung, wenn wir mit der ins Leben gehen, wem auch immer gegenüber, wo auch immer wir sind, das kann echt etwas verändern. Es ist nicht immer leicht, die aufrechtzuerhalten. Also, ich bemühe mich, aber ich bin auch kein Meister. Aber wir versuchen es im Team sehr stark. Und mich hat einmal jemand gefragt, woran würdest denn du merken, dass die Haltung da ist oder dass sie nicht da ist? Das ist die Art und Weise, wie wir über Menschen sprechen. Das Wie, ja. Ich kann sagen, ich habe mich geärgert über den, überhaupt keine Frage. Aber ich kann nicht sagen, der ist ein Trottel. Und ich kann sagen, das Kind ist richtig mühsam für mich gerade. Aber es ist ein für mich gerade und es nicht das Kind ist mühsam. Ja, und es geht wirklich einen ganz stark, man kann es in der eigenen Sprache, auch in den eigenen Gedanken beobachten. Und ich glaube, dass da ganz viel an Veränderungspotenzial drinnen ist, wenn man schaut, wie sprechen wir über wen. Und zwar ein hochbrisantes, auch politisches. Ich muss heute, fürchte ich, immer wieder in meiner Frustration immer wieder darauf zurückkommen. Ja. Die Ziele sind dieselben Ziele, die wir alle für unsere Kinder haben. Ja. Natürlich wollen wir möglichst, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln. Ja. Die Eltern mit den Kindern zusammenwachsen können und dass alle einen guten Platz in der Gesellschaft, dass es einen Platz in der Gesellschaft für uns alle gibt. Ja. Jetzt kommen die Geschichten der Menschen. Viel Zeit habe ich nicht mehr, aber möchte ich zumindest darüber erzählen. Das eine ist die Laura. Und über die Laura habe ich heute schon einmal erzählt, aber du verzeihst, dass ich es noch einmal erzähle. Laura bewegt mich sehr. Eine Mama, die sich bei uns gemeldet hat und sie kam tatsächlich aus einer ganz, ganz schwierigen psychiatrischen Situation und ist schwanger geworden. Delinquent gewesen, ganz schwierige Situation, in der sie schwanger geworden ist, ganz jung, 18 Jahre, also ganz jung, aber 18 Jahre alt. Und sie wollte es für ihre Kinder, sie waren Zwillinge, wollte es besser machen. Und ist zu uns gekommen und hat gesagt, ich will es anders machen. Und ich habe quasi ihre Diagnosen gewusst und gesagt, das geht sich nie aus. Und meine Mitarbeiterinnen haben gesagt, doch, wir sehen, da ist, in der steckt ganz viel drinnen, die schafft das. Und sie hat die Schwangerschaft als Chance gesehen. Und mir ist das total wichtig. Man kann sich nie am Kind stabilisieren. Das ist ein totaler Missbrauch der Kinder, wenn man sagt, bitte lass mal das Kind in der Familie, damit die Mutter stabiler wird. Ja. Aber was schon möglich ist und was richtig gut möglich ist, ist, sich für Kinder zu stabilisieren. Wir machen unglaublich viel für unsere Kinder. Und auch das ist gut möglich. Und die Laura hat das tatsächlich richtig gut geschafft. Und was ich da jetzt violett herausgehoben habe, waren die Dinge, wo ich mir gedacht habe, das müssen wir uns eigentlich alle mitnehmen, was wir brauchen. Was wir brauchen, um dass Kinder gut groß werden können, dass wir gut groß werden können, größer oder halt wachsen oder halt unser Leben leben. Das eine ist das Prinzip Hoffnung. Ich sage immer, das ist eine gemeinsame Sache, wir müssen eine Möglichkeit sehen, dass es gut geht. Wenn wir das nicht sehen, dann haben die Klienten keine Chance und wir keine Chance. Eine Klientin, auch über die habe ich heute schon einmal erzählt, die ist total gekippt. Und hat sich dann nach einem Jahr erst selber aus der Krise herausgezogen und hat dann zu ihrer Begleiterin gesagt, du, ich weiß, du hast immer etwas in mir gesehen, das habe ich lange nicht gesehen, aber ich wollte zu dem werden, was du in mir gesehen hast. Fand ich unglaublich berührend und die ist mittlerweile richtig fit unterwegs. Ja. Also der erste Eindruck von der Laura war einfach traurig, kein Blickkontakt, ist tagsüber, lange Haare herunterhängen und so. Ja. Und gleichzeitig hat sie so das Herz erweicht. In ihrer Geschichte war aber viel Gewalt, nämlich auch tätliche Gewalt. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und beide Mitarbeiterinnen, die dieses Erstgespräch gemacht haben, haben gesagt, sie sehen das. Sie sehen das Prinzip Hoffnung und sie können sie mögen. Und das Mögen, das habe ich schon mehrfach betont, das Mögen ist auch so ein Grundding. Ich muss mögen, was ich tue. Love it, change it or leave it ist so ein Schlagwort, aber eigentlich finde ich, hat es ganz schön viel für sich. Ja, also die Menschen mögen, die Situation mögen, das ist so eine Grundhaltung und auch die Kinder darin begleiten, dass sie das tun können, was sie mögen. Dann gab es unterschiedliche Phasen. Beziehungsaufbau, Abwertung aushalten. Ich glaube, das ist etwas, was wir irgendwie gelernt haben, uns in der Gesellschaft zu bewegen, gar nicht so kennen, was passiert, wenn man anders ausschaut, wie viel an Abwertung man bekommt, den ganzen Tag, ununterbrochen. Und an der Seite, ich sage jetzt in Wien, es ist die U-Bahn, an der Seite von so jemandem U-Bahn zu fahren, ist echt heftig, richtig heftig, weil da werden Bemerkungen gemacht, die höre ich nie sonst. Ja? Die werden beschimpft, also ganz, ganz hart. Und da allein daneben zu stehen und dem quasi einen Gegenpol zu sagen, das macht einen Unterschied. Ja? Es braucht mindestens eine Person, der man vertrauen kann. Kommen wir immer hin. Und es gibt diesen bekannten Spruch vom Winnicott, there's no such thing as a baby, den kennen Sie vielleicht. Ich würde den erweitern mit dem Spruch, there's no such thing as a mother. Es braucht für eine Mutter mindestens eine, besten Fall viele, aber mindestens eine vertraute Person. Partner, Freundin, wie auch immer, die Rolle ist die Rolle der guten Großmutter. Das ist ein Name, den Daniel Stern geprägt hat. Die gute Großmutter, die quasi das Beste für die Mutter will, das Beste fürs Kind will, dass die hat zu beiden eine gute Beziehung und will aber, dass die Beziehung gut funktioniert. Und diese gute Großmutter kann unglaublich viel verändern. Und ich habe diesen Namen gute Großmutter habe ich das erste Mal gehört, da war ich viel, viel, viel jünger als jetzt und konnte mich mit der Rolle der Großmutter überhaupt nicht identifizieren. Mittlerweile kann ich das sehr gut. Aber vom Bild war es mir immer sehr stimmig. Jemand, der zu beiden eine Beziehung hat, also zum Kind und zur Mutter, aber eben will, dass die gut miteinander sind. Und dann kann man nachnähern. Es gibt die Möglichkeit, Traumata, die man als Kind erlebt hat, in der Zeit, wo man selber ein Kind hat, quasi zu schließen, wenn das nachgenährt wird, über eine gute, vertraute Bezugsperson. Das können es kann die eigene Mutter, Vater sein, aber es kann auch irgendwer anderer sein. Ja, das finde ich eine sehr schöne Sache. Ja. Das ist jetzt nur nicht so wichtig. Dann das Zweite ist die Gruppe. Wir sind Herdentiere. Wir sind tatsächlich, es ist total unnatürlich, eine Kleinfamilie allein. Es ist gut, wenn es alle möglichen Gruppenangebote gibt und dass man auch hineingehen kann, aber man muss es aushalten, man muss Gruppe aushalten und wenn man Gruppe und sehr viele unserer Klientinnen haben Gruppe bisher nur als negativ erlebt, brauchen Begleitung hinein, Eingewöhnung in die Gruppe, wir haben genauso wie wir für die Kinder in die Kleinkindergruppe ein Eingewöhnungskonzept haben, haben wir das für die Eltern in die Gruppe, die müssen begleitet werden, brauchen wen an ihrer Seite, bis sie überhaupt das Gruppensetting aushalten. Und dann haben wir noch sozusagen einen weiteren Kreis an Unterstützenden. Das sind bei uns die Praktikantinnen, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind, auch viel lernen, auch sich ein Jahr bei uns sind und dann auch ein Zertifikat in dieser Arbeit bekommen, was mich freut, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das lernt. Aber das ist sozusagen das Dorf, das es braucht, um ein Kind großzuziehen. Und ich frage mich schon manchmal, wo ist denn unser Dorf? Wo sind die Menschen, die sich gemeinsam um die Kinder kümmern? Ich mag dieses Wort Social Parenting. Wir sind als Gesellschaft verantwortlich für unsere Kinder, für alle. Und nicht ein Wegschauen oder sagen, du musst, weil du bist die Mutter oder du bist der Vater oder du bist verantwortlich oder ich nehme es dir weg, weil du machst das nicht richtig, sondern eine grundgemeinsame Verantwortung für die Kinder. Ja. Und dann gibt es aber das Nächste auch noch, und das machen wir, das habe ich jetzt sozusagen mit dem Bild, wir machen immer wieder Kunstprojekte, sehr viele Kunstprojekte. Ich meine, Sie sehen eh, dass für mich Kunst, also auch in den Bildern, die ich bringe oder so, dass mir das wichtig ist. Wir haben Rollenspiele in dem Fall mit den Eltern gemacht, Jobcoaching, vorher Zahnsanierung, Zahnarzt, furchtbare Retraumatisierung für missbrauchte Menschen, verhüllte Gestalten tun dir in einer Körperöffnung weh und du kannst dich nicht bewegen. Natürlich löst das unglaubliche Geschichten aus. Ja. Brauchen alle Begleitung zum Zahnarzt. Ja. Und andererseits, Zahnruinen sind keine gute Idee bei Jobbewerbungen. Ja. Und was ich aber gemeint habe, ist dieses Muttersein und Vatersein und nicht reduzieren auf diese Rolle, sondern auch sehen, was ist eigentlich deine Idee, was willst du in deinem Leben tun, weil das eigentlich belastet die Kinder, wenn sie der Sinn der Eltern sind. Es ist ganz wichtig, die Bedürfnisse der Kinder zu sehen, für sie da zu sein, sie zu unterstützen, vieles, vieles zurückzustellen. Das wissen wir alle, die wir Kinder haben. Aber gleichzeitig die Kinder zu entlassen und zu wissen, du bist nicht mein einziger Lebenszweck. Es gibt einen anderen, es gibt dieses Und darüber hinaus. Und das ist so ganz wichtig auch als Vorbild, aber eben auch, um nicht als, und auch das ist Teil der Beziehung, dass ich nicht alles über wen drüber stülpe. Ja. Und dann, das sind einfach die Bilder, die ich auch hineingegeben habe, dass qualitativ hochwertige, familienergänzende Betreuung ist ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und ich betone qualitativ hochwertig. Im Moment gehen die Diskussionen, ich weiß nicht, ob das hier in Vorarlberg auch so ist, geht hin, jedes Kind muss einen Kindergartenplatz haben. Finde ich eher eine gute Idee, aber nicht um jeden Preis. Es braucht einen guten Platz. Einen Platz, wo eine vertraute, verlässliche, verfügbare Person ist. Was heißt denn das? Für wie viele Kinder gleichzeitig kann ich vertraut, verlässlich, verfügbar sein? 3 in dem Alter? Betreuungsschlüssel 1:3. Darum ging es. Dann geht's. Also wir versuchen das jetzt gerade aufrechtzuerhalten, fast nicht finanzierbar, aber es ist total wichtig. Und es gibt schon Kindergruppen, wo das möglich ist, wo die Eltern was dafür zahlen. Und das sind, es gibt wirklich gute Kindergruppen, auch Kleinkindergruppen. Aber meistens sind die natürlich belegt mit den Eltern, die sehr, sehr engagiert sind, die den Kindern eh das Beste wünschen. Wunderbar. Aber genau die Kinder, die es besonders bräuchten, weil dann wäre familienergänzende Betreuung extrem wichtig, die sind dann in Krippen mit 15 Kindern, 2 Betreuerinnen. Kann nicht. Das kann nicht gut sein. Also diese familienergänzende Betreuung, also das will ich überhaupt nicht ideologisch gesehen haben. Es ist wunderbar, wenn Kinder in einem wunderbaren Zuhause bleiben, finde ich großartig. Wenn sie belastet sind, brauchen sie auch andere Erfahrungen und dann braucht es eine hohe Qualität. Und hohe Qualität, auch da ist Beziehungsqualität. Das heißt, gut ausgebildete Menschen, die in Beziehung gehen und die einfach nicht eine Horde an Kindern haben, weil irgendwann wird es eine Horde, wenn man die Einzelbeziehung nicht da hat. Ja? Also wenn man das nicht hat. Das sind einfach nur Ergebnisse. Das Zweite ist einfach nur noch ein kleines Eck hinein, was bedeutet Scheitern? Wir sind oft mit dem Thema Scheitern auseinandergesetzt. Ich mag jetzt die Geschichten, also abgesehen davon, dass die Zeit, ich erzähle immer so viel vorher gesagt, aber eine Mama, die sich sehr, sehr bemüht hat, aber die irgendwann gekippt ist und dann ihre Kinder zu einer Pflege, also sozusagen freigegeben hat, dass in Pflegefamilie groß werden. Die Kinder sind beide zusammen in einer wunderbaren Pflegefamilie und sie haben eine gute Beziehung zur Mutter. Ich halte das nicht für Scheitern. Natürlich wäre es schöner, wenn die Kinder bei der Familie groß werden könnten. Das war übrigens die Mutter, die gesagt hat, gibt es auch Männer, die nicht im Gefängnis waren. Ja. Die hat etwas gesagt, was mich sehr berührt hat, von der ich auch viel gelernt habe, die so krummelige, und die Betreuerin, die eine sehr gute Beziehung zu ihr hat, hat gesagt, du pass auf, nein, du musst jetzt aufstehen, du musst zu diesem Termin gehen, das ist super wichtig für dich und die Kinder. Und sie ist, und dann irgendwann einmal hat sie gesagt, im Laufe des Tages, danke, dass du dran geblieben bist, weil weder meine Eltern noch meine Betreuer in der WG sind dran geblieben und deswegen habe ich nie die Schule abgeschlossen. Danke, dass du dran bleibst, auch wenn ich grantig bin. Fand ich sehr berührend. Berührender Spruch, es war nicht zu mir, sondern zu ihrer Betreuerin. Ja. Ich habe da hingeschrieben, einen Exkurs zum Segen. Wenn man eine Situation hat und das Ziel nicht erreicht oder wenn man Familien betreut und oder auch nur kurz, so wie ich das im Spital habe, ich sehe die kurz und dann gehen die in ihre Familie und ich denke mir, was wird aus diesem Kind? Ja, das ist manchmal ganz schwierig, gerade wenn man an die Grenzen kommt. Und ich habe etwas spannenderweise von einer Supervisorin gehört, die damals gesagt hat, über mal zu segnen. Und ich war total überrascht, weil ich komme aus einem christlichen Umfeld und das ist auch meine Spiritualität. Aber ich bin dann immer so, das muss man doch trennen und so. Sie hat gesagt, das ist ganz egal, was deine Spiritualität ist und ich bleibe dabei. Und ich habe unglaublich viel dabei gelernt. Segnen ist Gutes wünschen. Segnen ist sagen, I did my share, ich habe das getan, das Bestmögliche für dich, aber jetzt übergebe ich dich deinem Leben, ich traue dir dein Leben zu und ich hoffe darauf, dass es gut ist. Und wenn man spirituell angebunden ist, dann kann man auch ein bisschen mehr hineinlegen, aber im Prinzip geht es wirklich um dieses, ich traue. Es ist ganz wichtig, du gehst deinen Weg und das ist ein Urvertrauen, das ich in die Menschen habe, dass es irgendwie gehst du den Weg. Und was weiß ich, wann es gut ausgeht und wann schlecht ist. In Wirklichkeit wissen wir es nie. In Wirklichkeit wissen wir nichts. Wir können nur bestmöglich tun und dann bestmöglich wünschen. Und das hat mir in meiner langen Arbeitszeit, wo ich sehr, sehr, sehr viele Kinder gesehen habe und manchmal auch in ganz schwierige Situationen lassen musste, hat mir sehr geholfen. Mir hat es geholfen, heil zu bleiben und klar zu bleiben. Und ich weiß, dass es einige der Menschen so ein Stück weit mitbekommen, dass ich ihnen das zutraue. Und das ist auch ein Unterschied, das wollte ich noch dazu sagen. Ja. Das über die Mama habe ich schon ganz kurz erzählt. Das ist die, die eben total gekippt ist. Kind wurde fremd untergebracht und die hat sich dann sozusagen selber am Schopf aus dem Sumpf gezogen, über das Bild, das die Betreuerin von ihr hatte. Was mir dabei wichtig ist, ist dieser lange Atem. Wir wissen, manchmal schaut es aus, als ob es katastrophal ausginge. Und dann, ein anderer Autor, der Herr Halik, hat einmal gesagt, wartet auf das zweite Wort Gottes. Das erste Wort ist oft eine Katastrophe. Der Abraham, der das Kind tötet, also das sind meine Geschichten, oder Jesus, der gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Es geht um das Zweite, weil es geht darum, bleibt es nicht im Sumpf, wenn das Ende nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das ist vielleicht ein anderes Ding, aber es geht, worum es mir dabei geht, ist sozusagen, ja, manchmal schaut so katastrophal am Dranbleiben und Vertrauen, das Vertrauen nicht verlieren. Ich glaube, wenn wir das Vertrauen verlieren, dann ist es tatsächlich schwierig. Und manchmal verliert man es und manchmal sieht man es nicht und manchmal ist es dunkel und, und. Und trotzdem irgendwo diese Vision haben, und vielleicht sind das so zwei Worte noch zum Abschied. Das eine ist so die Vision haben und das andere ist, mir hat einmal eine Kollegin, die sehr ähnlich arbeitet wie wir, mit Geflüchteten gesagt, weißt du, das Um und Auf ist, dass wir auf dem prätraumatischen Kern der Familien hinkommen. Das heißt, auf diesen heilen Kern, der da war, bevor das Trauma passiert ist. Und man sagt, das ist schwierig mit so früh traumatisierten Menschen, wie wir haben. Wo ist der prätraumatische Kern? Und dann ist mir dieses Bild entstanden, es geht mir darum, dass eigentlich jeder Mensch einen heilen Kern hat. glaube, das weißt, davon bin ich einfach überzeugt und auf den, das ist eigentlich das Vertrauen, um das es geht. So, jetzt muss ich ein paar Sachen weiterklicken und komme. Die Bilder, die ich jetzt zeige, sind aus einem ganz netten, also die da jetzt drauf sind, sind aus einem sehr, sehr schönen Projekt. Das hat geheißen Marias Schwestern. Da hat eine Freundin und Kollegin von mir, die auch Fotografin ist, Mütter, sehr, sehr, sehr belastete Mütter fotografiert in der Ikonografie der Madonnen. Also wir haben ihnen gesagt, sie sollen sich blau oder rot anziehen und die Kinder weiß. Und wir haben den Raum schwarz ausgehängt und sie hat mit ihnen einfach geredet und hat quasi, die Kamera war wie das Bild der Gesellschaft, das sie in ihrer Schönheit und Mütterlichkeit zeigt. Und ich habe dann anhand dieser Fotos mit den Müttern gearbeitet. Ganz, ganz schöne Arbeit. Und es ist dann auch eine Ausstellung gewesen, die ziemlich durch Österreich gewandert ist, weil es sind 12 so Bilder von Marias Schwestern. Ich finde, also dieser Text, ich lese ihn jetzt nicht vor, vielleicht lesen Sie sich einfach einmal Anthem durch. Ich finde es einen spannenden Text, der in alle möglichen Richtungen zeigt. Ja. Wir sind einmal im Jahr mit den Familien, diesmal einmal mit den ehemaligen und einmal mit den gerade betreuten Familien, eine Woche in einem Kloster in Göttweg, dort sind wir eingeladen. Göttweg wirkt, das ist auch noch so eine Idee zum Schluss, zum Thema Bindung und so weiter. Bei der Studie haben die Familien alle gesagt, wie wichtig ihnen die Zeit dort ist, diese Woche, die sie dort verbringen. Und da sind Worte gefallen wie Gastfreundschaft. Ich erlebe, ich darf sein, wer ich bin, die Kinder sind so frei, alles hat im Moment seine Berechtigung. Ja, das sind für mich eigentlich Themen, die mit Spiritualität zu tun. Ich darf Mensch sein dort, ja. Und eine Mutter hat das als Schreibübungen gemacht und die hat das geschrieben und ich finde das einen ganz, ganz tollen Text über die Zeit dort. Gestern stehe ich weinend da, heute stehe ich lächelnd da, morgen geht die Sonne auf, übermorgen bin ich dankbar auf dem Weg nach Hause. Ich finde, das ist so einfach, aber in seiner Kürze steckt da unglaublich viel drinnen, wenn man weiß, was da für eine Geschichte dahinter ist. Ja. Und aufhören möchte ich jetzt mit einem Zitat von Konstantin Wecker, den ich auch sehr schätze. Auch zwei Marias Schwesternbilder. Die Schönheit gehört den Zerbrechlichen, wir aber wähnen uns schön und sehnen uns doch insgeheim danach zerbrechen zu dürfen. Ich glaube nicht, dass wir uns danach sehnen, zerbrechen zu dürfen, aber uns in unserer Zerbrechlichkeit zeigen zu dürfen und dort diese Berührung zuzulassen. Und das ist für mich ja, Bindung und Berührung oder Beziehung, Bindung und Berührung als Schutzfaktor. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielleicht habe ich schon eine Frage. Wie gehen Sie damit um, wenn sich jemand von diesen Klienten nicht helfen lassen will?
Das tun die meisten am Anfang. Also das kommt ja so aus diesem ich schaff's alleine. Und es macht keinen Sinn zu helfen, bevor nicht die Beziehung da ist. Also es geht eigentlich wirklich ganz stark darum, zuerst einmal an der Seite zu sein. Und es gibt keinen Tipp, keine Tipps, keine Korrektur, außer es geht um den Kinderschutz, bis nicht wirklich eine Beziehung und eine Frage kommt. Aber natürlich gibt es Menschen, wo es auch nicht möglich ist, dass die Beziehung entsteht und dann geht es einfach auch nicht. Ja. Aber eigentlich sozusagen, es geht um das Beziehungsangebot und das gemeinsame Freuen am Kind und das gemeinsame aufs Kind schauen und aus dem heraus entstehen dann die ersten Fragen. Dass man selber sieht, was man alles, wo überall die Defizite sind, dazu gehört schon ein großer Weg und ein großer große Stärke dazu, ja, und sozusagen sich helfen zu lassen. Ich lasse mir auch nicht gern helfen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also das ist echt nicht einfach, sich helfen zu lassen. Ja. Und vielleicht können wir alle mal überlegen, von wem würden wir uns eigentlich helfen lassen? Wen würde ich fragen? hilf mir bitte. Das ist doch, das sind, also ich, bei mir sind das nur die Menschen, die mir nahe sind. Und wenn irgendwer Fremder kommt und sagt, also ja, wenn ich halt gerade Koffer hebe, dann bitte so. Aber das liegt auch daran, dass ich tendenziell gelernt habe, dass, wenn ich freundlich auf ihn zugehe, mir die Leute auch freundlich entgegenkommen. Aber eigentlich, wenn ich wirklich in Not bin, möchte ich Menschen, dass mir jemand hilft, der mir nahe ist. Das heißt, die Nähe ist eigentlich der erste Schritt zum Helfen lassen. Auch nicht immer, aber ja. Ja.
Danke. Ich habe eine Frage, wer hilft den Helfenden? Weil ich denke mir, wir sind jetzt in so einer Situation, wenn ich das höre, eine 3-zu-1-Betreuung, das ist ja Wunschdenken. Und Leute, die sich jeden Tag dafür, ich sage jetzt einmal, zu ihrem Beruf hingezogen fühlen, ich meine, da bleibt kein Ausbrennen aus irgendwie, finde ich. Also ich habe nie mit Kindern gearbeitet. Ich finde Kinder wunderbar. Aber für die, die sich wirklich einbringen, das ist ja fast im Moment so eine ausweglose Situation, finde ich, wenn ich sehe, dass Kindergärten überfüllt sind mit was nicht wie viele Kinder und eine Betreuerin, wenn sie Glück haben, ist vielleicht noch eine zweite da. Also dann denke ich mir, das ist alles so fast ein bisschen fast deprimierend. Also habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt da wirklich eine Betreuerin wäre, wo ich mir die Sache sehr ernst nehmen muss, das ja unglaublich traurig sein irgendwie. Und die brauchen doch in meinen Augen auch Hilfe oder Supervision oder was auch immer.
Die brauchen nicht Supervision, die brauchen andere Rahmenbedingungen. Also ja, jetzt ganz, genau. Ganz, also ich finde, man kann mit Supervision nicht Rahmenbedingungen verbessern. Supervision ist großartig, ja, also ich bin ein großer Freund von Supervision, aber da braucht es andere, also ich weiß, dass ich war ziemlich verzweifelt im Kinderschutz, weil es ist auch ausweglos als Ärztin, und mir hat es geholfen, ins Tun zu kommen. Ja, etwas zu, auf die Welt zu bringen, was möglich ist. Es gibt Menschen, die können trotzdem in der Liebe bleiben und das machen. Und das ist eigentlich das, was uns Kraft gibt. Und vor denen habe ich unendliche Hochachtung. Ich finde es total wichtig, dass sie auf die Straße ist, müssen sich die Rahmenbedingungen ändern. Ich sehe es bloß nicht ganz ausweglos, weil es gibt Plätze, wo es möglich ist. Und eigentlich müssen wir alle alles dafür tun, dass hochqualitative Arbeit gemacht werden kann. Und die Frage ist, ist es eine gute Idee, ein schlechtes System aufrechtzuerhalten? Das bin ich mir gar nicht so sicher. Was mir wichtig ist, ich sehe nicht die Ausweglosigkeit. Ich glaube, es wird sich ändern. Und ich sehe, wir haben vor 15 Jahren begonnen, dafür zu kämpfen, dass es mehr für die Kleinen gibt, dass es sowas wie früher Hilfen gibt, dass es sowas wie auch für die Risikofamilien gibt. Das hat sich verändert. Man braucht nur einen langen Atem dafür, ja. Und ich glaube, man muss einfach drauf pochen, zu sagen, na, Supervision ist nicht die Lösung, sondern es sind die falschen Rahmenbedingungen. Und nein, jeder Platz, es braucht nicht jedes Kind einen Platz, sondern jeder Platz muss ein guter Platz sein, wo Kinder hinkommen und nicht, also es geht um solchen Slogans was entgegenzusetzen und immer wieder. Und ich denke mir auch, der Grund, warum ich auch gern Vorträge halte oder herumreise und solche Sachen mache, ist zu sagen, worum geht es denn eigentlich? Ja, wenn wir da investieren, wissen wir ganz, wir wissen ganz genau, wie viel wir uns in der Zukunft sparen. Und das einfach immer mehr verbreiten. Ich glaube, das ist die Frage, wie wir Menschen vorm Ausbrennen bewahren, die in diesem System sind. Ich bleibe dabei, wenn du es noch gern machst, mach's, und ich tue alles, um dich zu unterstützen. Aber wenn du es nicht mehr gern machst, lass es bitte, ja. Auf die Gefahr hin, dass es noch weniger gibt. Aber vielleicht explodiert dann das System und es wird ein neues geben müssen. Das wäre, also es ist jetzt keine, ich habe keine Lösung anzubieten dazu, ja.
Wie stehen Sie dazu, dass Kinder so früh weggegeben werden? Ist das mit Bindung schon vereinbar?
Die Frage ist, was heißt zu früh?
Wir sind ja oft schon mit einem Jahr.
Das ist absolut, also die Bindungsaufbau ist zwischen 0 und 1. Wenn die Kinder ein sicheres Zuhause, ist, da geht es total um die Qualität. Ja? Also wenn ich eine Qualität, ich kann ja auch Kinder zu Großeltern geben, das ist eine sichere Bezugsperson und so weiter. Das erweiterte Netz ist gut und sinnvoll. Es ist sicher gut, wir haben Gott sei Dank in Österreich die Tradition und den teilweise auch Luxus, dass die Kinder meistens ein Jahr bei den Eltern sein können. Danach, wenn das qualitativ hochwertig ist, ist es im besten Fall ein Nullsummenspiel, was die Bindungsentwicklung betrifft. Selbst wenn die Qualität nicht perfekt ist und zu Hause eine sichere Bindung da ist, können die Kinder das relativ gut wegstecken. Also familienergänzende Betreuung ab dem ersten Geburtstag ist bindungsmäßig kein Problem, wenn sie qualitativ hochwertig ist. Darum ist mir das so wichtig. Ja. Und das heißt 3:1.
Mich würde noch kurz interessieren, wie Sie das Projekt Grow Together finanzieren in Wien. Ich denke, es ist eine sehr intensive Betreuungsform. Und ist das, wie stellen Sie da die Betreuung sicher?
Wir haben angefangen, schon immer teilweise mit öffentlichen Geldern, aber sehr viel mit Stiftungsgeldern und Spenden und so. Und seit heuer sind wir voll öffentlich finanziert, also über das Jugendamt großteils. Und der Kindergarten, wo wir das ausprobieren, der hat jetzt noch eine Stiftungsfinanzierung und ich versuche einfach sehr viel politische Arbeit zu machen, um zu zeigen, dass das notwendig ist und was das alles bringt. Aber da haben wir wirklich, das geht derzeit ohne Stiftung gar nicht. Also 3:1 ist, zahlt keine öffentlichen Gelder, aber das braucht es ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man also auch zu Ihrer Frage, dass man das immer wieder politisch und allen Menschen, die sozusagen Entscheidungsträger sind, immer wieder die Fakten vor Augen hält. Darum bringe ich auch dieses Adverse Childhood Experience. Was bedeutet denn das? Was heißt denn das, wenn die Kinder das nicht bekommen? Was heißt das, wenn sie früh in schlechte Kinderbetreuung kommen? Und. Das hat so massive Folgen. Es muss, da muss sich was verändern und da auch schon immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen. Ja.
Bleiben wir dran?
Also ich glaube, es geht um, ich finde das wunderbar, allein das, wertvolle Kinder, die Vorträge, damit passiert ja auch was, damit kommt Wissen in die Welt, es verändert, es ist es, jeder auf seinem Platz. Ja.
Ich finde, das ist ein großer Teil, den wir auch im Vorarlberger Kinderdorf sehr ernst nehmen. Wie teilen wir unsere Expertisen? Mhm. Und ich möchte gerne auf einen Punkt zurückkommen, weil Sie ihn echt zweimal angesprochen haben. Wir haben freiwillige Menschen, die Familien unterstützen für 2-3 Stunden in der Woche. Es sitzen auch welche im Publikum, die das machen. Und das ist genau das, was Sie gesagt haben. Mhm. Eine zusätzliche, außerfamiliäre, stabile Bezugsperson über einen gewissen Zeitraum. Und ich höre ganz oft von den Menschen, die sagen dann zu mir, ich mache hier nicht viel. Aber dieser eine Punkt, den diese Menschen da leisten in den Familien, diese kleine Auszeit, die man von außen betrachten könnte, das kann so ein großer Teil werden. Und ich finde das einfach großartig. Das gibt es in ganz Vorarlberg, da können sich Menschen bei uns melden. Also da seid ihr herzlich willkommen. Und das ist genau so ein Teil davon zu sein, wo das Licht reinkommt.
Genau. Und das ist das, was ich mit Social Parenting meine, sich auch verantwortlich fühlen, mitverantwortlich. Es ist nicht Sache des Staates, sondern wir alle.
Ich finde das eigentlich ein ganz großartiges Schlusswort, wenn es eines sein darf von Ihrer Seite. Und wenn das für euch alle so passt, nein, da finde ich gut, noch ein Wort dazu.
Etwas muss ich noch fragen, was mich immer wieder im Job oder so einfach immer wieder selber reflektiere, aber irgendwie noch keine Antwort weiß: Was ist früher besser gewesen? Was ist früher anders gewesen? Und warum haben wir jetzt solche Schwierigkeiten? Weil oft Eltern sagen, ja, wenn man früher mit uns so viel gelernt hätte, wenn man heute mit dem Kind lernen muss, wäre es gerne gegangen früher. Man tut immer so einen Vergleich herstellen, früher und jetzt. Oder
glauben Sie das?
Wenn ist es kippt in der Gesellschaft.
Wo glauben Sie wirklich, dass es früher besser war?
Nein, aber...
Wenn ich mir Filme anschaue, wie früher mit Kindern umgegangen wurde und so weiter. Also ich glaube, dass man weniger...
Ist es früher verdeckt geblieben einfach?
Ja, ich glaube, dass wir schauen, und das ist ein Riesenfortschritt, dass wir mehr hinschauen. Das halte ich. Und das, was schon, glaube ich, da ist, ist, es gibt mehr Spaltung. Also es gibt mehr, das hat es früher auch gegeben. Also es gab immer die Reichen, die viel und die Armen und dann die. Also ich glaube nicht dran, dass es früher besser war.
Mhm. Anders.
Anders war sicher, keine Frage. Keine Frage, aber da kann man natürlich jetzt lang diskutieren, war das anders besser? Also ich habe mir jetzt gerade einen Film, kann ich sehr empfehlen, den Fuchs, angeschaut. Cool, ja. Und wenn man sich da die Kindheit anschaut, weiß nicht, ob das besser war.
Ja, aber wir haben es früher verschaffen können. Jetzt kann man Hilfe annehmen, aber früher hat man keine Hilfe angenommen.
Ja.
Die sind halt zerbrochen, die Leute.
Ja.
Aber sie ist nicht so in der Öffentlichkeit gestanden. Ja. Man hat nicht viel gewusst, Dunkelziffer
das einfach. Ist, ich glaube, dass es wirklich die Dunkelziffer ist. Und wenn man jetzt die ganzen Missbrauchs- oder Kindermissbrauchsgeschichten, die jetzt an die Oberfläche kommen, wenn wir das alles hören, also früher war es besser.
Anders
oder? Ich schaue dann manchmal hin und denke mir, ich weiß es nicht, ob es besser war, ich glaube es nicht, aber das ist, kann man sagen, vielleicht glaubt man es auch. Eigentlich ist unser Job, es zu schauen, dass es besser wird. So, dass wir in die Richtung gehen. Ja.
Gut, jetzt schaut man hin und jetzt kommen natürlich viele Schwierigkeiten raus, wo man vorher gerne nicht umgeschaut hat.
Genau.